Wir haben kürzlich einen neuen Podcast gestartet und zwar heißt dieser Podcast Geld schläft nicht. Ne? Jetzt würde einer oder andere sagen, Geld schläft nicht, habe ich schon mal gehört. Richtig, das ist etwas, was Gordon Gekko zu Buddy sagt im ersten Teil von Wall Street. Und wir haben unseren Podcast so genannt und wenn ich sage wir, wer ist damit gemeint? Das bin zum einen ich, aber ich habe zwei Freunde dazu genommen, nämlich zum einen den Fabian Zamtzau, sehr, sehr langer Freund und Geschäftspartner und den Michael Polit, ebenfalls Freund und Geschäftspartner, jetzt auch schon seit einigen Jahren und wir haben ein paar gemeinsame Unternehmungen gemacht als Unternehmer, ne? Also wir haben uns an verschiedenen Firmen beteiligt, aber wir arbeiten auch zum Beispiel in der Jens Rabe Academy zusammen und wir drei sprechen zweimal in der Woche über die Themen rund um das Motto Geld schläft nicht. Ne? Also es geht um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Kultur, es muss immer irgendwie einen Bezug zum Thema Geld haben. Und wir haben jetzt die ersten paar Folgen gemacht, das ist auch schon super, super angelaufen, aber viele kennen das noch gar nicht und deswegen siehst du heute hier eine Highlight-Folge. Das heißt, wir haben aus den letzten Videopodcasts einfach mal ein paar Highlights zusammengeschnitten. Schau dir das mal an und wenn dir das Ganze gefällt, ne, dann findest du heute mal unter diesem Video hier einen Link, entweder für den YouTube-Kanal, wo du das Ganze abonnieren kannst und du kannst das Ganze natürlich auch auf all den bekannten Streaming-Plattformen als Podcast abonnieren, also bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer. Okay, also und jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung und wir sehen uns dann im Podcast, im Video hier und ich hoffe, dass du dann bald zu unseren treuen Hörern und Zuschauern gehörst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe.
Mein Name ist Fabian Zamtzau.
Mein Name ist Michael Polit, hallo.
Und wir treffen uns einmal in der Woche, um hier in trauter Runde zu plaudern über alle Themen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Gesellschaft. Sie müssen bloß eine Bedingung erfüllen, nämlich Sie müssen irgendetwas mit dem Thema Geld zu tun haben. Und jeder von uns bringt einmal in der Woche ein Thema mit. Das diskutieren wir und am Ende gibt es dann immer noch ein Highlight der Woche, was jeder von uns hat. Der sogenannte Lindy-Effekt. Habt ihr schon mal vom Lindy-Effekt gehört?
Gehört, ja. Ich könnte es jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr erklären, was dahinter steckt.
Also sehr gut, so sehr gut. Ja.
Also kann ich jetzt weißt du das zufällig, Jens?
Also
weißt
kann
du
ich das jetzt, zufällig? Ja, kann ich jetzt ein bisschen den Oberlehrer spielen. Der Lindy-Effekt ist total interessant und das bringt uns tatsächlich auch ein bisschen zur Geldanlage. Nämlich, der Lindy-Effekt beschreibt, dass nicht materielle Dinge eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, je länger sie existieren. Also, wir Menschen, ne, materiell, wir sind etwas Materielles. So, das heißt also, wenn wir jetzt sagen, okay, jemand ist 5 Jahre alt, dann hat er natürlich noch eine Chance, weitere 5 Jahre zu leben. Wenn er jemand 70 Jahre alt ist, hat er nicht unbedingt die Chance, nochmal weitere 70 Jahre zu leben. Weil alles Materielle hat halt irgendwann mal ein Ende. Ne? Also ein Baum stirbt, ein Mensch stirbt und so weiter. Aber eine Idee, etwas Künstlerisches und so weiter, also etwas Nicht-Materielles, hat eine hohe Überlebenschance, je länger es da ist. Und jetzt hast du gesagt, Michael, Marc Aurelius, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mal schätzen, 2000 Jahre mindestens alt, ja. Ne, wenn ja, nicht so, sogar ein bisschen mehr. Und Ernest Hemingway, der hat auch im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, also ja. Mindestens 70, 80 Jahre alt ja, oder so, ne? Also die Bücher. Ja. So. Und das sieht man eben, dass man, wenn man jetzt hergeht, wenn ihr jetzt gesagt hat, hey, mein Lieblingsroman, das ist irgendwie einer, der jetzt im Jahr 2022 erschienen ist, ne? Unwahrscheinlich, sondern die meisten Menschen, wenn du die halt fragst, die sagen dann irgendwie so Herr der Ringe oder sonst irgendwas. Und wenn du eben jetzt mal hergehst, sagst, okay, was wird wahrscheinlich in 40 Jahren immer noch gelesen, dann ist es wahrscheinlich eher, dass Herr der Ringe nochmal gelesen wird, als dass beispielsweise ein Buch gelesen wird, was heute jetzt gerade erscheint. Oder aber, dass man sagt, bei der Musik, die aktuelle Nummer 1 in den Charts, wird man die in 40 Jahren noch hören? Vielleicht nicht, aber wird man vielleicht noch ein Album der Beatles hören oder von Elvis? Wahrscheinlich ja. Ne? So. Und Lindy-Effekt heißt das deswegen. Erfunden worden irgendwann in den 50er Jahren oder so. Mhm. 1964 hat das ein Wissenschaftler, Albert Goldman, da hat er einen Begriff geprägt, Lindy-Effekt, und hat er damals im New Republic veröffentlicht, 1964. Und Lindy's war ein Delikatessengeschäft am Broadway in New York und da haben sich immer so Comedians getroffen. Ne? Und da gab es immer so das Ding, wenn ein Musical am Broadway lief,
je länger es lief, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterläuft. Das heißt also, ein neues Müsli kommt ran und ist eine Woche da. Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es weiterläuft, ne? Weil kommt's andere, kommt's nicht. Wenn du aber ein Musical hast, was eben schon 20 Jahre läuft, hast du auch die Chance, dass es nochmal 20 Jahre läuft. So, und das sehen wir heute. Ja, wer gerne, also ich bin jetzt nicht so der ganz große Musical-Fan, aber zum Beispiel bei uns hier in Dubai kommt jetzt gerade Matilda, ganz groß. Und das haben sie jetzt, glaube ich, 20 Jahre lang in London gespielt. Und jetzt kommt's ja her und so König der Löwen in Hamburg im Hafen läuft schon.
Ja, oder
keine Ahnung.
Mir fällt
unendlich.
Starlight Express.
Ne?
Total, so lange das läuft.
Also, und das spielen die auf der ganzen Welt, ne? Und es läuft immer weiter, es läuft immer weiter. So. Und also wer sich da mal belesen will, Lindy-Effekt heißt es, ne? Mit Y hinten geschrieben. Also mega spannend. Und was hat das mit Geldanlage zu tun? Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben ja immer wieder große Hypes. Ne? Wir haben immer wieder große Hypes an den Börsen. Zurzeit ist das KI. Und dann war es mal irgendwann Lithium und dann war es mal irgendwann, keine Ahnung, dann waren es mal irgendwie
Cannabis,
genau, war vor ein paar Jahren, ne, und so. Und die Frage ist einfach, wenn du als Anleger immer auf diese Hypes aufspringst, kannst du natürlich mal, wenn du es gut timen kannst, mal richtig viel Asche machen. Aber die Masse wird ja damit immer Geld verlieren. Ne? Die wird immer Geld verlieren. So. Und wenn du jetzt allerdings mal hergehst und sagst, hey, okay, jetzt gucke ich mir mal an. Und zwar einfach deswegen wird sie Geld verlieren, weil diese Firmen eben meist wirklich so ein Tannenbaumleben haben. Ne? Also so einmal ganz steil nach oben und dann auch wieder ganz steil nach unten und dann quasi in Nirvana verschwinden. Und wenn du jetzt aber hergehst und sagst, hey, was gibt's denn schon lang? Dann hast du einfach eine unglaublich große Chance, dass du, hast keine Garantie, aber eine unheimlich große Chance, dass du natürlich auf Jahre hinaus mit so einer Firma Geld verdienst. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das nehmen wir mal unseren alten Großmeister Warren, was der so im Portfolio hat. Und der hat ja auch viele Firmen im Portfolio, die es schon unendlich lange gibt. Ne? Also Klassiker Coca-Cola, die es schon, keine Ahnung, 150 oder 140 Jahre gibt oder so. American Express, die gibt es auch, glaube ich, schon 100 Jahre. Die ganzen Energiefirmen, die er dann so nach und nach kauft, ne, die gibt es alle schon ewig. Seine Firma selber, auch Berkshire Hathaway, gibt es ja schon fast 100 Jahre. Geico gibt es schon, keine Ahnung, 100 Jahre oder so. Und selbst eine Apple, die er ja sehr, sehr hoch gewichtet hat, selbst die gibt es ja jetzt schon 40 oder 50 Jahre. Ne, ich glaube, 40 Jahre gibt es Apple jetzt mittlerweile. So. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Und das zeigt auch, dass man sich mit sowas mal beschäftigen kann, was gar nichts mit dem, was gar nichts ursprünglich mit Börse zu tun hat, aber Charlie Munger, der Partner von Warren, sagt ja auch immer, du brauchst eigentlich so ein Allgemeinwissen, du musst in alle möglichen Bereiche reinhören, um ein guter Investor zu werden. Und wenn du natürlich sowas weißt, dann guckst du vielleicht auch und sagst, okay, was gibt es denn für Geschäftsmodelle, die schon ewig laufen? Und wenn wir uns mal anschauen, es gibt ja Geschäftsmodelle, die laufen schon ewig und die werden in der einen oder anderen Form auch ewig weiterlaufen. Ne? Also Lebensmittel, Zigaretten, Pharma, Waffen, ne? Natürlich sowas Coca-Cola, oder Ölfirmen und so weiter. Das wird also ewig gehen. Und wo du gegen eben bei vielen neueren Sachen nicht so die Wahrscheinlichkeit hast, dass das ewig gehen wird. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Firmen gab es, die haben irgendwie Handys hergestellt. Ne? Wie viele gibt es davon nicht mehr? Oder sind im Grunde nicht mehr wahrnehmbar, wie Nokia beispielsweise. Und wenn natürlich dann auch mal so eine Firma sich irgendwann durchgesetzt hat und nicht allzu viel, also ne, so einigermaßen sich hält, wie eine Apple beispielsweise oder auch eine Microsoft, dann haben die eben auch eine riesen Chance, lange, lange, lange weiter zu existieren, weil sie einfach viele Krisen durchlebt haben, die haben viel falsch gemacht, haben daraus viel gelernt, haben dann wieder viel richtig gemacht und so. Und deswegen haben sie einfach eine große Chance, dass man auch sagt, okay, die gibt es halt auch in 20 oder 30 Jahren noch. Und gerade für die Investoren, die sagen, hey, ich will ein Langfristportfolio, müssen sie sich ja immer die Frage stellen, gibt es die in 10 Jahren immer noch? Ne, gibt es sie in 20 Jahren noch?
Ja, manchmal.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt so eine ganz gehypte Cannabis-Firma hast, gibt es sie in 10 Jahren noch? Keine Ahnung. Aber gibt es Microsoft noch? Wahrscheinlich schon. Ist jetzt keine Garantie, dass sie dann auch noch Geld macht oder für dich als Anleger Geld macht. Aber dass sie überlebt, die Wahrscheinlichkeit hast du dann auf jeden Fall.
Für mich hat sich diese Woche wieder eine Sache gezeigt. Und zwar, wir haben schon ein bisschen über Amerika gesprochen. Egal wie viel Prozesse, wie viel Kampagnen, wie viel öffentliche Aufrufe noch kommen, ich bin im Moment tatsächlich der Ansicht, dass Trump wieder US-Präsident werden wird. Nicht nur die Umfragen und so weiter geben es her innerhalb der Republikaner, auch bei den Demokraten quasi, also übergeordnet für die ganze Präsidentschaftskandidatur. Und bezeichnend für mich waren zwei Artikel, die ich dazu gesehen habe. Und zwar jetzt passend dazu noch heute Morgen, 3.10. um 4.45 Uhr veröffentlicht, Auftakt von Zivilprozess Trump bepöbelt Richter und Staatsanwältin. Natürlich auch eine Headline, wie es natürlich in Deutschland auch gerne getitelt wird. Und er hat sich auch sehr offensiv gegenüber den jeweiligen geäußert tatsächlich. Aber auf der anderen Seite vor wenigen Tagen noch Gastkommentar in der NZZ, wo die Autorin schreibt, die Dynamik, die er als Person entwickelt, ist fast nicht zu stoppen. Beobachtungen zum System Donald Trump, ein Jahr vor der amerikanischen Wahl. Politische Affären, juristische Klagen säumen seinen Weg, doch am letzten und vielleicht nächsten US-Präsidenten scheint nichts davon haften zu bleiben. Wie ist das Ganze möglich? Das würde ich einfach als Frage mal in die Runde geben. Ich habe auch noch zwei Ideen dazu, aber mal eure Einschätzung zu der aktuellen Situation.
Fabian, ich lasse, du bist gerade in den USA. Du bist ja in einem du bist ja gerade in Florida. Florida ist ja fest in der Hand der Republikaner.
Wollte gerade sagen.
Ja, also ich glaube, da gewinnt Trump definitiv oder der republikanische Anwärter, wer es auch immer dann wird. Wahrscheinlich Trump.
Ja.
Sag du mal was denkst du?
Ja, also ich habe so tatsächlich sogar ein bisschen was, ich war gestern waren wir in einem Barbecue-Restaurant, da waren wir ein bisschen, so könnt ihr euch vorstellen, Michael war schon mal dort, ganz lange Bänke und du sitzt tatsächlich relativ eng beieinander und dann habe ich mich mit einem Amerikaner unterhalten und der hat dann auch ein bisschen gefragt, wo wir her sind, ich sag Deutschland und dann haben wir es ein bisschen drüber gehabt und der ist auch feste Überzeugung, dass Trumps wird und zwar, er hat gesagt, er ist mehr für die Leute da, wie jetzt die Demokraten logischerweise, weil er einfach genau den Puls, wie hat er gesagt, den Puls der Zeit so ein bisschen widerspiegelt. Und was ich auch interessant fand, ich war gestern in Fort Lauderdale und da war es tatsächlich so, dass saß ich neben einem Senior, Michael, die ganz lustige Geschichte erzählt und auch der hatte dann auch gemeint, ja Trump, also Trump wird's, Trump ist das auch. Und der hat auch dann, der Michael hat mir witzigerweise dann auch ein Video dazu geschickt, wie Trump, ich glaube, irgendwo in den mittleren Staaten ist und einen Mähdrescher unterschreibt und halt wirklich zu den Farmern hingeht, sagt, ich verstehe eure Probleme, ich verstehe, was ihr habt, ich mach, das macht ja der Biden gar nicht, der hockt ja wirklich ein bisschen in seinem Schloss und sagt, es ist mir egal, was mit den anderen ist. Und der Trump hat jetzt relativ früh schon begonnen.
Gerade bezüglich diesem Mähdrescher-Traktor-Video noch kurz, war echt mal wieder typisch, weil der steht da halt auf dem Feld. Da kannst
du mal hier auch mit einblenden, dass ihr das mal seht.
Und unterschreibt diesen Mähdrescher oder was, halt der Traktor auch groß, außenrum stehen 200 Leute, jubeln und so weiter. Und dann dreht er sich um und sagt, glaube ich, sowas wie, I think Sleepy Joe couldn't do this oder sowas. So, und dann lachen natürlich alle so, aber stimmt, weil das Sleepy Joe, ich glaube, den könntest du nicht auf den Acker drauf lassen, weil da ist der Schenkelhalsbruch näher, als man denkt. Und ja, in seinem Alter kann das auch gerne mal der entscheidende Stoß sein. Deswegen sehr, sehr heikles Thema. Ja. Jens, du hast ja auch gute Connections in die USA. Was hörst du da so raus?
Also ich glaube, wir haben da, oder ich gehe von mir aus, ich habe aber ein bisschen ein auch so meine eigene Blase, ne, weil alle Leute, die ich kenne, sind tendenziell auch pro Trump. So, aber wo kommen die alle her? Ne? Das sind alles irgendwie Börsianer, das sind Broker. Ich habe bei mir jemanden im Tower hier wohnen, das ist ein Amerikaner, der fährt so einen großen SUV natürlich hier und der hat, da steht hinten drauf, Let's Go Brandon. Und ich habe mal gefragt, und Let's Go Brandon ist so eine Kampagne aus Amerika, die pro Trump ist. Ne? Und das fährt er hier durch Dubai und das hat er mir das erzählt. Und also ich glaube, ich habe alles, was ich an Feedback bekomme, ist, dass Trump gewinnt. Allerdings, ich kenne auch niemanden, die so pro-demokratisch sind. Das heißt, würde ich mehr Leute kennen in New York vielleicht oder in San Francisco oder L.A. oder so. Ich glaube, da wäre das Bild ein bisschen anders. Und auch vielleicht aus anderen Berufen oder so. Ich glaube, die sehen das schon ein bisschen anders. Ich meine, das Ding ist, das größte Problem der Demokraten, glaube ich, ist wirklich das Alter des Präsidenten. Ja, weil wenn man mal Joe Biden einfach sieht, das ist halt ein wirklich alter Mann. Und ich meine, man darf eigentlich auch jemanden in dem Alter auch nicht mehr die Führung des mächtigsten Landes der Welt überlassen. Ja. Jetzt muss man ja sagen, okay, jetzt ist ja Trump auch nicht so viel jünger. Ne? Ich glaube, der ist 4 Jahre jünger oder so. Aber der ist ja auch, glaube ich, 74, glaube ich, wäre der, ne? Oder 76, wenn er Präsident werden würde. Also ist ja auch durchaus, wäre auch einer der ältesten Präsidenten, die es jemals gab. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Demokraten es nicht auf die Reihe kriegen, zum Beispiel auch ihre Vice-Präsidentin, der, Kamala Harris, in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen zu positionieren. Die ist ja komplett verschwunden. Also von der hörst du ja gar nichts und die findet ja quasi überhaupt nicht statt. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn Biden das Ganze jetzt altersmäßig her überlebt, tritt er an, ne, ja, gegen den republikanischen Herausforderer. Und ich habe auch noch eine gute Analyse jetzt mal vor kurzem gelesen, wo jemand gesagt, okay, und weil die beiden dann gegeneinander antreten und weil so viele Menschen aber auch in Amerika gegen Trump sind, sie sind auch gegen Biden, aber sie wählen eigentlich nicht dann Biden, sondern sie wählen dann gegen Trump. So, und deswegen wird das, glaube ich, wieder so ein extrem haarscharfes Rennen, wobei ich auch natürlich das sehe, Trump ist ein Popstar. Ne? Also wenn der irgendwo langfährt, da stehen die Leute Schlange und die bejubeln den. Wenn die Republikaner kommen, interessiert das kein Mensch. So, und was er, glaube ich, sehr, sehr klug macht, ist, dass er diese ganzen Republikaner auch so ein bisschen liegen lässt. Also diese ganzen Herausforderer, DeSantis und so weiter, der geht ja nicht mal zu diesen Vorwahlen oder zu diesen Vordiskussionen. Nee. Und zeigt natürlich dann aber nach draußen ja auch, das sind auch alles nur Politiker, die interessieren mich nicht, weil ich mache das für euch jetzt hier.
Kurze Unterbrechung, ich möchte dich nochmal daran erinnern, am 14. November, das ist ein Dienstag, findet unser nächstes Webinar statt. Ich sitze gerade hier, bereite alles vor, also 14. November, 19 Uhr, Webinar. Um was wird es gehen? Altersvorsorge, Optionshandel, regelmäßiges Einkommen. Altersvorsorge, ne? Also wenn du demnächst sowas hier bekommst, das ist ein Rentenbescheid. Und wenn du dich fragst, mit wie wenig soll ich denn leben in Zukunft, dann habe ich eine Lösung für dich. Wenn du jetzt jünger bist und sagst, also mit Rente, du, da habe ich überhaupt nichts am Hut, aber so ein bisschen zusätzliches Einkommen jeden Monat, ne, das wäre schon nicht schlecht. Auch dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Am 14.11. 19 Uhr findet dieses Webinar statt, kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst dich anmelden. Link ist hier unter dem Video. Und ich nehme mir Zeit für deine Fragen. Das heißt, du kannst mir zu all diesen Themen, also zusätzliches Einkommen, Optionshandel, Altersvorsorge, kannst du mir deine Fragen stellen. Und ich bin überzeugt, das wird ein fantastisches Webinar werden, wenn du mit dabei bist. Also melde dich jetzt an.
Hallo liebe Hörer, hallo liebe Zuschauer an den Radiogeräten und an den Fernsehgeräten. Willkommen zu unserem Podcast Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe.
Mein Name ist Fabian Zamzau.
Mein Name ist Michael Pollet, hallo.
Und wir begrüßen euch alle wieder ganz, ganz herzlich zu unserem Podcast, der sich um das Thema Geld dreht. Geld schläft nicht, egal wo auf dieser Welt. Mit Geld passiert immer irgendetwas und genau darum geht es hier in unserem Podcast. Jungs, schön, dass ihr wieder da seid und ich sehe, lieber Fabian, du bist zurück aus Amerika. Du bist wieder in heimischen Gefilden. Ja, kurzes Resümee, wie war es in Amerika?
Super, also erstens warm, ich kam ins kalte Deutschland zurück, so 32 Grad und kam dann zurück zu ja, morgens 11 Grad, das war nicht so schön, aber trotzdem natürlich auch wieder angenehm, wenn man zu Hause ist, weil eins muss ich sagen, mein deutsches Bett habe ich dann doch vermisst und nee, war super toll, vor allem auch mal wieder neue Restaurants ausprobiert, bisschen relaxed und auch vielen neuen Input gewonnen, wo ich immer sagen muss, dafür ist Urlaub gut.
Und dafür ist auch Amerika gut, ne? Da kriegt man immer gute Ideen, da kann man was mitnehmen. Wisst ihr was, das Schlimmste an, es gibt zwei Dinge, die in amerikanischen Hotels sehr, sehr schlimm sind. Nummer eins, selbst in absoluten Luxushotels hast du sehr oft Duschvorhänge. Ne? Also irgendwie, du hast immer so einen Duschvorhang, der dir dann irgendwie am Arsch klebt. Also habe ich so, schon im besten Luxushotel erlebt, dass die so einen Duschvorhang haben. Unglaublich. Und das Zweite ist, die haben ja sehr, sehr gern auch mega schöne, große King-Size-Betten. Ne? Und dann haben die aber immer nur eine Bettdecke. Also wenn du dann mit deiner Frau bist, die haben nur eine Bettdecke. Und ich mag das nicht. Meine Frau mag es auch nicht. Wir wollen jeder eine eigene Decke haben.
Ja, ja? Ja, der Krieg, den kenne ich, wenn man den führt, wenn man schläft.
Ja, weil du hast ja als Mann sowieso immer verloren.
Ne? Ja, das ist nämlich, du gibst ja dann irgendwann nach und dann liegst du ohne Decke da. Und wenn dann die Klimaanlage angeht, ja, da wirst du schnell krank. Ne?
Und zwar das PETA-Prinzip heißt es. Denke, du weißt jetzt auch grob, um was es geht. Und zwar für alle, die es nicht kennen und alle Zuschauer, sage ich mal zusammengefasst. Also
du könntest ja auch mal einblenden, absolute Leseempfehlung.
Also wirklich absolute Empfehlung. Also wenn ihr euch fragt, wie es denn sein kann, dass an den politischen Spitzen, vor allem in Deutschland, irgendwie ein Haufen inkompetente oder scheinbar inkompetente Leute sitzen, kann man euch nur empfehlen, das PETA-Prinzip mal anzuschauen und das Ganze mal zu lesen. Denn das PETA-Prinzip besagt, dass eine Person in einem hierarchischen System bis zur Stelle ihrer maximalen Inkompetenz aufsteigt. Und das könnte natürlich kaum aktueller sein als aktuell. Gibt es noch das ein oder andere auch Personenbeispiel dazu, vielleicht kommen wir noch drauf. Also im Wesentlichen geht es darum, im Prinzip des Buchs, Peter-Prinzip auch, wie habe ich die Hierarchie der Unfähigen auch von Lawrence Peter veröffentlicht, absoluter Klassiker der amerikanischen Management-Literatur. Und ich will mal ein Beispiel dafür geben, wie das Ganze funktioniert oder warum das Ganze so ist. Also das Peter-Prinzip besagt, dass eine Person in hierarchischen Strukturen, wie zum Beispiel einer Parteiendemokratie wie in Deutschland, bis zur Stelle ihrer maximalen Inkompetenz aufsteigt. Mit dieser Stelle ist sie dann aber überfordert, hat Angst, die Stelle zu verlieren auf der anderen Seite und führt deshalb unnötig komplizierte, undurchsichtige und intransparente Verfahren ein, wo außer ihnen niemand durchblickt. Und außerdem, viel wichtiger noch, darunter werden nur Leute eingestellt, die noch inkompetenter sind als man selbst, weil die gefährden natürlich die eigene Stelle nicht. Ja, passt vom Kontext, wie gesagt, relativ gut, glaube ich, aktuell, um das mal so ein Alltagsbeispiel zu nehmen, woran das auch liegen kann mit unterschiedlichen Kompetenzen und so. Also im Wesentlichen geht es darum, dass man ja bei einer Beförderung Gefahr läuft, neue Kompetenzen zu brauchen, die ich bei der bisherigen Stelle quasi nicht gebraucht habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein guter Lehrer bin, bin ich vielleicht gut im Erklären, ich komme gut mit Jugendlichen klar und so weiter, dann bin ich aber ein richtig guter Lehrer und dann werde ich irgendwann zum Rektor befördert. So, aber als Rektor brauche ich ganz, ganz andere Kompetenzen, als ich als Lehrer brauche und vielleicht habe ich die gar nicht. So, das heißt, nur weil ich ein guter Lehrer bin, heißt es nicht, dass ich auch ein guter Rektor bin und ja, kann sein, dass ich in diesem Aufstiegsszenario dann sehr inkompetent rüberkomme.
Genau, weil du zum Beispiel überhaupt schon nicht mehr mit Schülern zu tun hast, ne?
Genau.
Sondern bislang als Lehrer deine Ansprechpartner waren Schüler und Eltern, ne? Schlimm genug, aber plötzlich als Rektor hast du eben tendenziell mit anderen Lehrern zu tun, viel, viel mehr und du hast vor allen Dingen mit der Schulbehörde über dir zu tun und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Umfeld, ein ganz, ganz anderer Umgang, den du brauchst. Und das heißt, man hat es vielleicht gut gemeint, hey, super Lehrer, den schicken wir jetzt mal auf den Rektorensessel, aber der kann dann überhaupt nichts mehr. Ja?
Genau. So,
übrigens, großer Vorteil, ne? Wir haben alle Firmen, die wir selber gegründet haben und wo wir von ganz allein vorn am Chefsessel sitzen.
Das ist überragend.
Das ist überragend. Das ist also wir haben uns da selber hingebracht.
Ja. Nee, ist tatsächlich typisch für so Konzernstrukturen. Ja. Also sowohl, wie gesagt, in größeren Unternehmen, wo es dann die typische Karriereleiter hochgeht, aber eben auch plakativ in so parteipolitischen Systemen, wo dann eben über irgendwelche Ranglisten und keine Ahnung was man aufsteigen kann, um dann eine neue Stelle zu bekommen. Und am Ende ist man dann irgendwie Bundesminister oder was auch immer und kein Mensch im Land weiß warum oder was einen jetzt irgendwie dazu auszeichnet. Und ja, dann merkt man selbst, ja, eigentlich habe ich es doch gar nicht so drauf oder das, was ich bisher gemacht habe, ist was ganz anderes und viel eklatanter. Dann fange ich eben an, quasi noch inkompetentere Leute unter mir einzustellen, weil ich will ja trotzdem meinen gut bezahlten Job behalten. Und ja, dementsprechend barrikadiert sich dieses ganze System dann selbst ins Abseits und ja, baut immer weiter ab, wird immer aufgeblähter und produziert weniger Ergebnisse. Also für ein Unternehmen sehr, sehr schlecht und für ein Land natürlich umso fataler.
Aber bei mir schließt sich nahtlos an. Und zwar, werden immer mal wieder Uniformen beschafft. Ne? Und als man dann Uniformen für schwangere Soldatinnen bestellt hat, dann wusste ich, okay, jetzt ist ganz vorbei. Weil ich bin alles andere als ich bin ja sehr kinderfreundlich. Ich habe selber drei. Ne?
Ich wollte gerade sagen.
Aber wenn du halt sagst, okay, wir haben Soldatinnen, was okay ist, und jetzt, wenn die aber schwanger sind, dann können die halt nicht, dann kannst du nicht dienen. Also was willst du mit einem Soldat, der gerade schwanger ist? Ne? Ich meine, so eine Frau ist ja nicht krank, die ist nur schwanger, aber die rennt ja dann auch nicht. Die kannst du ja nicht in den Kampfeinsatz schicken. Also warum hast du dann für die eine Schwangerenuniform? Also was soll denn das? Ja. Ne? Und das und vor allen Dingen, dass man eben sagt, okay, sowas hat dann die Ministerin selbst in die Hand genommen. Ne, also wo du sagst, hey, kein Auto fährt, kein Hubschrauber steigt auf, kein Flugzeug fliegt, aber wir haben jetzt Uniformen für schwangere Soldaten. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend.
Tatsächlich, ne? Bezeichnend.
Ja. Verrückt, ja.
Auch, ich glaube, sehr gute Zusammenfassung, Schlusswort zum Peter-Prinzip. Also nochmal wärmste Empfehlung an alle, die sich fragen, wie es denn sein kann, dass Inkompetente in Führungspositionen sind. Also, auch wenn man vom eigenen...
Kommt definitiv in unsere Liste der Must-Read-Bücher. Ja, also Peter-Prinzip, wer das verstanden hat. Du lebst übrigens auch mit diesem Peter-Prinzip viel, viel einfacher. Also du gehst in eine Behörde und da sitzt da einer gegenüber, sagst was, der hat überhaupt keine Ahnung, dann weißt du, okay, Peter-Prinzip, alles klar, der muss hier sitzen. Es ist unverweigerlich, dass der hier sitzt. Du gehst in eine Schule, sprichst mit dem Direktor und du sagst, okay, der muss hier sitzen, es geht gar nicht anders. Ne, also das ist perfekt. Ja. So, und jetzt mal, um diesen Bogen auch zu spannen, und das ist auch der Grund, warum man dann zum Beispiel sagt, okay, wenn eben dann mal bei Unternehmen das mal wechselt, also beispielsweise bei General Electric ist ja dann mal der CEO ausgetauscht worden, und da kam dann kein Eigengewächs, sondern da kam der ehemalige Chef von, ich glaube, von Dana her, und seitdem ging es auch mit General Electric wieder nach oben, weil eben dann mal ein anderer kam, ja. Der sich dann nicht einfach hochgeschlafen hat, hochgeschlafen meine ich jetzt nicht von, wie man es jetzt vielleicht denken würde, sondern dass er sagt, okay, der hat in dem Büro seine Zeit verschlafen und dann in dem Büro und in dem Büro und dann war er endlich mal dort. Sondern dass dann jemand kam, der wirklich Ahnung vom Fach hat.
Ja, das stimmt. Apropos sehr Ahnung vom Fach. Fabian, ich glaube, in der Altersfolge bist du der Nächste, der sein Thema präsentieren darf.
Nein, da muss ich jetzt reingrätschen. Ich muss da jetzt reingrätschen, sorry. Aber der Michael hat mir halt mein Thema geklaut, ne? Ich habe es aber mit was anderem verbunden. Ich habe natürlich auch natürlich ganz klar die Landtagswahlen am Sonntag genommen.
Oh, die hatte ich aber auch.
Ja, also wir, mal für alle, die hier zuschauen und zuhören. Wir sprechen uns über die Themen ganz bewusst nicht vorher ab. Wir haben das am Anfang gemacht, haben gesagt, nein, wir sprechen uns nicht ab. Ja. Und mal gucken, wie wir uns das jetzt alle machen können. Wenn du es natürlich auch hast, mein lieber Fabian, dann lasse ich dir natürlich den Vortritt. Sonst hätten wir das Thema so gesprengt, aber dann darfst du auch nochmal über die Landtagswahl sprechen und was du darin siehst. Und dann komme ich am Ende. Und wenn du jetzt noch dasselbe hast, dieselbe Schlussfolgerung hast wie ich, ne, dann habe ich jetzt ein paar Minuten Zeit, mir was auszudenken. Also,
ja, dann machst du einfach so, dann schälst du einfach alles aus und gehst. Weil du denkst, jetzt reicht's mir.
Ich hab keine Spaß Zeit. Beiseite.
Aber ey, die haben es in den Griff bekommen und die haben auch die Rechtsaußen damit in den Griff bekommen, weil die natürlich denen ihr ganzes Futter, um Stimmung zu machen, weggenommen haben, weil die jetzt sagen können, hey, wir haben es doch gelöst. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Und das ist auch belegt, dass das quasi funktioniert. Und um den Schwenk auch, wie gesagt, nach Italien zum Beispiel zu machen, die Meloni, die macht das ja auch. Die greift jetzt knallhart durch und dadurch hat die ihre Ruhe, sag ich jetzt mal. Und die hat natürlich nicht jede Agenda richtig gemacht. Ich habe gestern wieder beim Deutschlandfunk was Interessantes darüber gehört. Muss ich sagen, die hat auch nicht alles umgesetzt auf ihrer Agenda, aber sie hat es geschafft, komischerweise, erstens das Volk auf ihre Seite zu ziehen und zweitens, ihre Umfragewerte steigen wieder. Und die ist halt dem Konservativen, sag ich jetzt mal, zuzuordnen. Ne?
Also was ich immer wieder staune, ne? Was ihr für Medien konsumiert, ne? Deutschlandfunk, Fokus, Bild, also sensationell.
Ja, ich mache einen Mix, also damit ich allem etwas habe.
Du hast natürlich mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, vollkommen recht, aber du weißt ja schon, dein Liveplatz bei Anne Will, der ist jetzt gestorben, ne? Also da wirst du nie wieder hineingeladen. Das Ding ist jetzt durch und ich kann ja mit meinem nahtlos anknüpfen, weil ich versuche es mal mit Wirtschaft zu verbinden. Es gibt in Amerika ja seit einiger Zeit diesen Spruch Go Woke and Go Broke. Und
korrekt.
Das vielleicht für alle, die das nicht kennen, also Woke ist ja so, ne, man muss gendern und man muss 27 verschiedene Geschlechter haben und so weiter und so fort. Und da gab es ja einige Firmen, die das sehr, sehr, sehr auf die Spitze getrieben haben. Mal zwei jetzt davon. Das eine ist Disney. Disney hat ja zuletzt Ariel, die Meerjungfrau, neu verfilmt und hat eben die Ariel mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin besetzt, ne, was nicht unbedingt so gut ankam, weil es ja so ein Klassiker ist, ne, ewig alt und das haben die Leute nicht so gefeiert, war auch kein allzu großer Erfolg. Und das andere war Budweiser, große Bierfirma. Ja. Ne? Und die haben für Bud Light einen Transgender irgendwie genommen als Werbefigur. Und daraufhin hat gerade da, wo wird halt Bier getrunken, ja nicht unbedingt in New York und L.A., sondern eher so in der Mitte Amerikas. Ja. Und das haben halt unglaublich viele jetzt boykottiert und entsprechend sind die Aktienkurse abgestürzt. Also jetzt Disney, glaube ich, 50% unterm Hoch, Anheuser-Busch, die ja Butler herstellen, auch nicht so gut. Können wir auch mal hier die Charts einblenden. Und jetzt verbinde ich das mal mit der Politik. Also das heißt, du musst natürlich immer eins machen, wenn du Unternehmer bist. Am Ende gibt es diesen Spruch, der Fisch oder der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, und wenn du eben jetzt als Unternehmer sagst, hey, ich will, dass ihr das jetzt aber so macht und deine Konsumenten, deine Kunden nehmen das nicht an, dann hast du halt verloren. Ne? Hallo und herzlich willkommen wieder da draußen an den TV-Geräten, an den Radiogeräten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Raabe.
Mein Name ist Fabian Samzau.
Mein Name ist Michael Pollitt.
Und wir sprechen über das Thema Geld. Wir sprechen über alles, was so in der Welt passiert, was in der Wirtschaft passiert, was in der Politik passiert. Und das alles mit einem Bezug zum Thema Geld. Denn wie hat es schon Gordon Gekko gesagt in Wall Street, Geld schläft nicht, Buddy. So, hallo Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Ich sehe, ihr seid alle in Deutschland. Keiner rennt irgendwie durch die Welt. Jetzt muss ich erst mal fragen, wie kalt ist es denn mittlerweile in Deutschland?
Boah, morgens schon 3 bis 4 Grad. Also es wird immer kälter abends und nachts, aber tagsüber haben wir noch so 9 bis 20 Grad manchmal. Heute glaube ich so 15 Grad. Also ist okay, sagen wir es mal so.
Ich habe aber auch einen leicht hämischen Unterton jetzt rausgehört, Jens, muss ich sagen.
Ja, das natürlich. Ich kann sagen, ja, natürlich. Ich muss es ja jetzt ein bisschen ausnutzen. Ich kann nur sagen, Habibi, come to Dubai. Bei uns beginnt gerade die schönste Jahreszeit für die nächsten ungefähr 7-8 Monate. Also jetzt sind nur noch so 32 Grad, und das fühlt sich aber hier sehr, sehr gut an. Also jetzt wird es wirklich richtig, richtig schön. So, wir haben eine Stunde Zeit, also lasst uns loslegen.
Ich möchte mit euch über eine Randgruppe sprechen, die in Deutschland eigentlich fast verpönt ist, wo man fast Männer. Nichts dazu sagen darf.
Und, Männer mit Glatze und Bart.
Und wo man sich öffentlich am besten gar nicht damit identifiziert, und zwar über Reiche tatsächlich. Die, also an meinem Grinsen hat man gesehen, dass es jetzt vielleicht schon nicht um was sehr Extremes geht, aber ich habe was Interessantes gelesen und auch vor einer Weile so eine Doku vom ZDF über so, ich glaube, was ich, reiche Deutsche oder so hieß das irgendwie, auch Wolfgang Krupp dabei, so, wo eh überall auftaucht im Moment, dabei war und so. Und da war ein Soziologe, Philosoph oder Reichenforscher, wie auch immer, ich glaube von der Uni Berlin dabei. Und ja, dementsprechend kamen dann auch Kommentare, und zwar hat er sehr viel bei Reichtum, erfolgreich sein und so weiter auf den Faktor Glück gemünzt. So, also dass es viel Zufälle sind, wie Sachen zusammenkommen, und das glaube ich zum Beispiel persönlich nicht. Also ich glaube schon, dass man das selber beeinflussen kann, oder bin überzeugt davon, dass man selber beeinflussen kann, und zwar im positiven Sinn. Und ich habe dazu nämlich im Handelsblatt jetzt noch einen Artikel gesehen heute, vorgestern, der ganz gut dazu passt, deswegen wollte ich das aufgreifen. Aber euch jetzt erstmal fragen, seid ihr selber erfolgreich in dem, was ihr macht, und kennt natürlich auch viele Leute, die erfolgreich sind, die man vielleicht auch als reich bezeichnen kann, je nachdem, wie man das definiert. Da gibt es auch verschiedenste Varianten.
Lass uns mal definieren. Was ist denn reich?
Also für mich, also vom Gefühl her, erst, also wenn man es jetzt an Geld festmachen will, so hoher zweistelliger, eher dreistelliger Millionenbereich. So, weil alles andere ist es echt schwierig. Also so reich, wohlhabend, ob man das nochmal differenziert, so. So eine ganz messerscharfe Sache hätte ich jetzt für mich selber, glaube ich, auch nicht, was die Definition angeht.
Mhm. Was hast du gesagt, Fabian, so als Definition?
Also für mich ist reich, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber für mich ist tatsächlich so...
Nein, komm mit Kohle.
Wenn du alles, was du willst, erreichen kannst. Mit deinen finanziellen Voraussetzungen.
Ja, ich meine, man kann immer sagen, ich bin aber, reich an guten Freunden, reich an Liebe in meinem Leben, aber es geht schon um Cash jetzt.
Ja, also. Nee, das meine ich damit nicht. Nee, das meine ich damit. Sondern wenn ich jetzt sage, ich habe für mich das Ziel, ich habe ja ein Flugzeug und bin ja auch Privatpilot, ne, ich konnte mir diesen Wunsch erfüllen. Für mich war das schon Reichtum, dass ich sagen kann, ich kann mir ein eigenes Flugzeug kaufen, Punkt.
Ja, was sagt jetzt mal bei anderen Leuten? So, es gibt irgendwo eine Grenze an Vermögen, an Cash, so, wo du sagst, so, der ist auch reich.
Ich würde sagen, ab 100 Millionen ist man wirklich reich.
Also,
weil da ist es so, du kriegst das Geld nicht ausgegeben. Punkt. Also da musst du wirklich verrückt sein. Also 100 Millionen Euro.
Hätte ich jetzt auch so gesagt. Jens, was meinst du?
Ich hätte vielleicht sogar ein bisschen niedriger angesetzt. Also viele Leute sagen ja, wenn du 1 Million hast, bist du reich. Das bist du heutzutage bei weitem nicht mehr. Du kannst toll leben. Ne? Und aber viele sind Millionäre, weil sie einfach mal vor ein paar Jahren irgendwo ein Haus gekauft haben. Das hat sich einfach so im Wert entwickelt. Ne? Ich würde sagen, ganz entspannt lebt sich so ab 10 Millionen. Da geht es schon recht entspannt. Und klar, 100 Millionen, ne, das ist dann so, ich hätte jetzt gesagt 50 Millionen oder so, aber
irgendwo nimmt sich auch nicht mal viel. Also.
Nee, aber es muss dann auch so sein. Ich habe mal ein interessantes Interview gesehen mit Robert Geis, ne? Wo der gesagt hat, er kennt viele Leute, die schaffen es so auf 100 Millionen. Und er sagt, wenn du dann auch auf 1 Milliarde gehen willst, dann musst du halt echt nochmal dein ganzes Leben nochmal verändern, dann musst du echt Vollgas geben. Und er sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? So, also 100 Millionen ist so. Aber das ist schon, ja, Gott, Riesensumme. Ja,
ich hatte es auch gestern mit einem Freund drüber, so die ganze Geldthematik ist ja auch so, was Grenznutzen angeht, charakteristisch dafür. Also, wenn ich keins habe und kriege 5.000 Euro, ist brutal viel. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt 250 oder 300 Millionen habe, so, das macht keinen Unterschied mehr in meinem Leben. So, also es nimmt ja schon irgendwo ab, wo es was bringt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, zwei Fragen.
Sag das mal, wenn die Yacht 50 Millionen kostet.
Wir kommen drauf zurück, ja. Was so euch einfällt oder was ihr so da rausnehmen könnt, und zwar geht es quasi darum, das Ganze positiv zu beeinflussen. Also jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie hundertfacher Millionär werden muss, sondern wirklich auch erfolgreich quasi in dem, was man macht, Unternehmer, Angestellter, ganz egal, sondern einfach erfolgreich und gut in was werden. Was da so drei Faktoren quasi drin oder drei Impulse, Eigenschaften, die Leute oftmals ausmachen, was ihr so beobachtet, die irgendwie reich, erfolgreich oder so sind. Mhm.
Okay, also ich fange mal an. Mhm. Für mich Nummer eins ist Fleiß. Ja, also ohne Fleiß kein Preis, heißt ja so schön. Und ich glaube, du wirst, wenn du nicht fleißig bist, wirst du auch nicht reich. So, oder kommst einfach nicht zu Erfolg. Sag es mal einfach, Erfolg. Ne? Also musst du einfach fleißig sein. Also wer den ganzen Tag auf der faulen Haut liegt, da wird das nichts. So, also das würde ich sagen, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist sicherlich dann Disziplin. Disziplin meine ich dahingehend, dass du auch mal Dinge durchziehst, auch wenn sie am Anfang nicht funktionieren, dass du weitermachst, dass du nicht aufgibst und so weiter. Das wäre das Zweite. Und beim Dritten würde ich jetzt so ein bisschen schwanken, ob man sagt, entweder ist es Fokus oder aber ist es auch Mindset. Und die Reihenfolge kann man jetzt da untereinander tauschen. Ich bleibe jetzt mal beim Mindset, Einstellung. Also ich glaube, du musst schon auch den festen Willen haben, Vermögen zu werden. Also du wirst es, glaube ich, nicht durch Zufall, außer du spielst jetzt Lotto oder so. Lotto Chico, der übrigens ein cooler Typ ist, habe ich jetzt mal so festgestellt. Über den haben wir ja auch schon mal gesprochen. Aber ich glaube, du brauchst einfach auch das richtige Mindset, um so reich zu werden. Weil die meisten Menschen, wenn du zum Beispiel schon hergehst und sagst, hey, du kannst nur erfolgreich reich werden, wenn das Glück dir hilft, dann bist du schon, glaube ich, in einer ziemlich schlechten Position, wohingegen eben jemand mit einem richtigen Mindset sagen würde, okay, ja, Glück gehört definitiv dazu, aber ich kann dem Glück auch den Weg bereiten. Also ich kann auch was dafür tun, dass das Glück sich an meine Seite stellt. Und das passiert halt nicht, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt. Und das wären so die Dinge. Also Fleiß, Disziplin, Mindset. Ohne da jetzt eine Wertigkeit herzustellen.
Fabian, was wär's bei dir?
Also, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, aber ich glaube, das halt auch sehr viel mit. Und damit meine ich nicht die Intelligenz gemessen an irgendeinem IQ, sondern einfach eine gewisse Cleverness. Also eine Cleverness meine ich, ob es jetzt, es gibt nämlich, ich kenne auch Leute, die sind ultra reich, die haben viel erreicht oder die haben auch, oder sind sehr, sehr wohlhabend, nicht unbedingt reich, die jetzt nicht die intelligentesten sind, die aber in ihrer Branche, in ihrem, ich sage jetzt mal Betrieb, sehr, sehr viel durch ihre Cleverness machen, also die einfach clever investieren, die so ein gewisses, ich sage jetzt mal, Arbeitspensum für sich selber haben.
So eine Mischung aus Disziplin und Verzicht quasi, dass man einfach sagt, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt für 5 Jahre von mir aus mir einen Arsch aufreiße, dann habe ich die nächsten 40 Jahre meine Ruhe in Anführungsstrichen, also ganz, ganz wichtiger Faktor, und ich sage, ich muss jetzt jedes Wochenende feiern gehen, ich muss jetzt, das neueste Handy immer haben, sondern ich nehme mein Geld und meine Zeit für andere Dinge. Und bei mir extrem ist es so Getriebenheit, also ich bin quasi in so einem ständigen Status der Unzufriedenheit, weil ich immer denke und weiß, dass noch mehr gehen könnte. So, ich könnte noch mehr erreichen, ich könnte das noch machen, das noch anders machen. Und gut, ich bin jetzt auch noch relativ jung, so, da hat man das vielleicht auch noch nicht so, aber diesen Antrieb quasi inneren immer weiterzumachen, noch was anderes vielleicht zu probieren und das eine oder das andere noch weiterzuentwickeln, glaube ich, ganz, ganz ausschlaggebend. Und vor allem am Ende des Tages Verantwortung. Und zwar Verantwortung für alles, was man macht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was man erreichen will, was irgendwie menschenmöglich ist, was schon mal jemand erreicht hat, man auch selbst erreichen kann und man vor allem auch positiv beeinflussen kann. So, deshalb wehre ich mich auch so gegen dieses Abtun quasi auf Glück, so dass es einfach eine Zufallsvariable ist. Und natürlich gibt es immer Zufälle, so die es positiv oder negativ beeinflussen. Aber ich selbst bin der die Zufälle beeinflusst. So. Also ich erschaffe das Leben, was die Zufälle hervorbringt. Und was dann, was weiß ich, dass ich bestimmte Leute kennenlerne, dass ich Beziehungen aufbaue, Geschäftsbeziehungen, persönliche, wie auch immer. So, ich bin selbst der Herr für alles. Ich habe die Verantwortung für das, was passiert. Und wenn es nicht läuft, bin auch ich schuld. So, und dann fange ich nicht an rumzusuchen, dass jetzt irgendwas anderes schuld ist oder dass das der Faktor ist, warum es bei mir nicht läuft, sondern ich selber muss halt einen Arsch hochkriegen und das Ganze auch in die Tat umsetzen. Also es wären so die drei, die mir eingefallen sind dazu.
Guck mal, man kann ja diese ganzen Studien, müsste man schon mal hinterfragen, wer macht denn das? Ne? Wenn ich schon höre, Reichtumsforscher, das ist ja, also mit wem sprichst du da? Nee, es gibt ja auch, es gibt ja dieses Buch, von Dr. Zittelmann, wo der ja auch so quasi die Superreichen untersucht hat. Und wenn der jetzt aus seiner Position heraus, ne, also self-made Multimillionär, der wird das Ding ganz anders sehen, der wird auch den Leuten andere Fragen stellen, als wenn jetzt jemand, der angestellt in der Hochschule ist und wahrscheinlich gut verdient, trotzdem nie zu was kommt irgendwie, wenn der das sieht. Ne? Also das heißt, auch da müsste man, und eine Studie ist halt eine Studie und ist halt nur eine und da müsste man ganz andere Leute fragen. Da gab es ja viele, die das auch früher schon vor 100 Jahren gemacht haben und ich glaube, es ist immer die Frage von, wer macht das dann überhaupt? Ne? Also was, und da ist wieder dieser Punkt Mindset, wenn du eben selber eine schlechte Einstellung zu Geld hast, dann wirst du diese Leute auch schlecht sehen und dann wirst du sagen, ja, die haben halt alle Glück gehabt. Ne? Weil Glück ist natürlich, wenn du sagst, hey, du hast Glück gehabt, ist es auch immer so ein bisschen die Ausrede, deswegen, ich habe halt Pech gehabt, sonst wäre ich bin eigentlich viel schlauer wie du, ich bin eigentlich viel fleißiger wie du, ich bin eigentlich viel besser wie du, aber mir war halt das Glück nicht schuld. Ne? Das ist halt auch die Ausrede der Faulen, dass sie sagen, du hast es ja nur Glück.
Ja, es ist ja, also allein, wenn jetzt, sag mal, normaler, ich sag mal, jetzt Arbeitnehmer, es kann auch Unternehmer, Selbstständiger sein, wie auch immer, wenn der sagt, ich arbeite jetzt 40 Stunden die Woche, so, und ich wundere mich, dass dann vielleicht nichts Weltbewegendes rauskommt, so. Es gibt auf der Welt, allein in Deutschland, tausende Leute, so, die sich aber jede Woche 60, 70, 80 Stunden hinsetzen und dass die per Definition so erfolgreicher sein werden mit dem, was sie machen, ist ja klar, weil die einfach die Variablen ganz anders stellen. Und da habe ich vorhin auch auf Twitter passend dazu noch ein Zitat gelesen, vielleicht als Abschluss dann, und zwar, Erfolg, wie auch immer der definiert wird, ist erreichbar, wenn du die richtigen, feldgetesteten Glaubenssätze und Gewohnheiten annimmst. Weil alles, was du erreichen willst, was du dir vorstellst als Erfolg, hat jemand anders schon erreicht. So, der hat sein Leben schon so ausgerichtet, dass er es erreichen kann. Und sich daran zu orientieren, ist dann, glaube ich, sehr sinnvoll.
Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können. Und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.